Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 18. Januar 2009. Es ist der zweite Gottesdienst in der Reihe Glaube, Gott kann. Das Thema der Predigt lautet Glaube, Gott kann von Arbeitssucht befreien. Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Am vergangenen Freitag, viele werden es schon wissen, hat Gott Max Schubert in die Ewigkeit abgerufen. Für alle, die ihn kennen, die ihn nicht kennen, Max Schubert war bis vor 6 Jahren hier in der Gemeinde und er hat wahrscheinlich in den vergangenen 40 Jahren wie kaum ein anderer diese Gemeinde und die Menschen, die hier waren, mitgeprägt. Und er ist ein Beispiel für mich. Ich habe ihn schon, als wir ganz frisch nach München kamen, kennengelernt, weil unsere Buben dort in die Jungschar gegangen sind. Und das hat mich da schon fasziniert und das haben viele Leute so bestätigt. Er ist für mich ein Beispiel, wie sich ein Mensch nicht im Beruf verliert, sondern trotz der Berufstätigkeit sich ganz und gar Gott zur Verfügung stellt. Ich denke, er war auch jemand, der klare Entscheidungen getroffen hat, wie viel Zeit er seinem Beruf zubringt, wie viel Zeit er Gott gibt und sich dann an diese Entscheidungen gehalten hat. Darum konnte er auch ein Instrument Gottes sein. Und wenn wir angesichts seines Todes fragen, was ist der Mantel, den er uns hinterlässt? Was ist das Vermächtnis, das wir aus diesem Leben, das so viele Menschen geprägt hat, aufgreifen sollen? Dann ist es bestimmt auch ein wesentlicher Punkt, seine Einstellung zur Arbeit, die ihn frei gemacht hat, die Bestimmung zu erfüllen, die Gott für sein Leben gehabt hat. Vielleicht ist es seine Einstellung zur Arbeit, die ihn vor der Gefahr bewahrt hat, von der Jesus meint und spricht, wenn er sagt, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und doch Schaden nehme an seiner Seele, seine Seele verlöre. Vor einigen Jahren haben wir mal Urlaub gemacht und wir machen öfters Urlaub. aber vor ein paar Jahren haben wir bei diesem Urlaub so einen Bogenschießkurs mitgemacht und irgendwie hat es eines von den Kindern halt sehr fasziniert und dann musste unbedingt so einen Sportbogen her. Irgendwann war dann auch der große Tag und der Sportbogen war da, aber jetzt war das gar nicht so einfach. Dieses Gerät musste man zusammenbasteln. Solche Sachen liebe ich unglaublich, aber ich habe es dann auch mitgemacht und oben auf dieser Packung war ein ganz, ganz großer Zettel, wo es hieß, wichtiger Hinweis, nach dem Schießen den Bogen entspannen, sonst wird er funktionsuntüchtig. Okay, dachte ich, so kann man es auch machen. Als Kind habe ich mich immer furchtbar geärgert, wenn ich einen tollen Bogen hatte und am nächsten Tag war er lahm. Aber auf die Idee, dass man ihn über Nacht entspannt, bin ich nicht gekommen. Für mich war das ein Aha-Erlebnis, das sich aufs Leben übertragen lässt. Wenn wir uns nicht entspannen, wenn wir nicht für Zeiten sorgen, wo wir einfach auch mal was anderes machen, dann ermüden wir. Ohne Spannkraft wird die Arbeit zum Stress, macht einen auf Dauer kaputt. Irgendwann werden wir funktionsuntüchtig. Die Bibel sagt in Psalm 23 im 2. Satz, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Gott weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Wärt ihr alle Schafe, dann wäre das Bild fürs Paradies. Wir sind jetzt keine Schafe, aber Gott möchte uns damit sagen, schau drauf, dass du eine vernünftige und gute Balance hast zwischen Arbeit und Freizeit. Heute, in diesem Gottesdienst, geht es ums Arbeiten. Arbeit ist für viele eine Quelle von Stress. Und manchmal wissen wir gar nicht recht, wie wir so die richtige Balance finden. Und Arbeit kann auch richtiggehend zur Sucht werden. Wir können also einen kleinen Test machen, dann weißt du, ob du arbeitssüchtig bist. Wenn du heute Morgen zum Gottesdienst gegangen bist und deine Aktentasche dabei hast, guck mal, was neben dir steht, dann weißt du, du bist arbeitssüchtig. Oder wenn du zum Elternabend fährst und dann nicht mehr weißt, für welches Kind, dann ist es auch so ein kleiner Hinweis, du müsstest da mal was überprüfen. Oder, was weiß ich, wenn deine Familie dich wie ein Gast oder einen Besucher oder jemand, der zur Miete ist, dir begegnet. Das ist alles nicht so ernst, aber diese Dinge können doch dafür sensibilisieren, dass es ein wichtiges Thema ist, um was es heute geht. Wir haben die zweite Predigt in der Reihe, Glaube, Gott kann. Und es geht um unser Verhältnis zum Arbeiten, um Probleme diesbezüglich. Das Thema lautet, Glaube, Gott kann von Arbeitssucht befreien. Vielleicht fragst du, wie? Und darüber möchte ich mit uns nachdenken. Ein erster Gedankenkreis, realisiere deinen Wert bei Gott. Realisiere deinen Wert bei Gott. Viele arbeiten ja deswegen zu viel, weil sie am Erfolg ihren Wert messen. Ein Grund, weswegen ich meinen ersten Beruf aufgab, war, dass ich mich damals ganz über Leistung und Arbeit definierte. Das Problem war nicht der Beruf, sondern ein wesentlicher Punkt war meine Einstellung zur Arbeit. Wenn ich jemanden traf damals, war die erste Frage, was machst du? Wer viel verdient und über ein hohes Prestige verfügte, der galt als gut. Bei mir entflammte so in der 11. Klasse die große Liebe zur Musik. In mir reifte der Entschluss, Berufsmusiker zu werden. Für viele von uns in unserem Bekanntenkreis war das spanische Dörfer Musik. Wie kann man mit Musik sein Geld verdienen? Und einer wollte meine Leidenschaft immer wieder damit dämpfen, indem er mir meist vor etlichen anderen Leuten immer wieder die gleiche Geschichte erzählte. Eine ganz dumme Geschichte. Er erzählte, ja, da war ein Bratscher aus Stuttgart, der kam immer wieder in unser Dorf und hat dort Versicherungen verkauft. Und er wollte damit sagen, wenn man als Musiker Versicherungen verkaufen muss, dann kann doch Musik nichts anderes als eine brotlose Kunst sein. Und diese Geschichte erzählte er immer wieder in meiner Gegenwart vor anderen Leuten. Und das war mir jedes Mal ein richtiger Stich ins Herz. Ich fühlte mich verletzt und schwor, dem zeige ich's. Dem zeige ich's war ein Motiv, warum ich diese Sache anfing. Oft sind ja die Motive gar nicht so klar, aber es war ein wesentliches Motiv. Ich weiß nicht, ob jemand von euch auch dieses Motiv kennt. Dem zeige ich's. Die Bibel lehrt uns ein ganz anderes Denken. Der Apostel Jakobus sagt einmal, Gott hat uns geschaffen, auf dass wir Erstlinge seiner Geschöpfe wären. Das heißt, du kannst dich entspannen. Du brauchst deinen Wert nicht zu beweisen. Du hast von Gott einen Wert an sich. Gott, der Schöpfer dieser Welt, hat dich gemacht und hat eine Absicht mit dir, hat dich nicht umsonst in diese Welt gesetzt. Für mich war es hart, ein Bewusstsein zu lernen nach dem Motto, wenn Gott mich liebt und ich mich liebe und wenn der X oder der Y mich nicht liebt, dann ist das sein Problem. Ich musste lernen, meinen Selbstwert nicht vom Lob oder vom Tadel anderer abhängig zu sehen. Ich musste lernen, meinen Selbstwert von Gott abhängig zu sehen, der sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ich habe einen Plan mit dir, du bist mein. Und wenn du das einmal verstanden hast und wenn du das einmal fühlst, wird es dein Leben verändern und darum als erstes realisiere deinen Wert vor Gott. Jesus bringt dazu einmal einen sehr bemerkenswerten Vergleich. Es ist an mehreren Stellen überliefert in den Evangelien. Offensichtlich hat er das oft herangezogen. Jesus sagt, sorgt euch nicht um euer Leben. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr wert als sie? Ein paar Seiten weiter ist schon wieder dieses Motiv. Da wird es anders überliefert, da heißt es, kauft man nicht zwei Sperlinge um einen Pfennig. Dennoch fällt deren keiner auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid viel besser als die Sperlinge. Jesus will damit dreierlei sagen. Erstens, du wirst wahrscheinlich nie ganz verstehen oder begreifen können, warum und wie sehr Gott dich liebt. Wir können das manchmal ahnen, in unserem Herzen einen Eindruck dafür bekommen, aber dann wirklich begreifen in unserem Kopf, werden wir das gar nie, warum und wie Gott uns so sehr liebt. Zweitens, es gibt nichts, das du tun kannst, dass Gott dich mehr liebt. Ja? Du kannst dein Kind zur Taufe bringen, deswegen liebt Gott es nicht mehr oder nicht weniger. Du kannst alle möglichen Bibelverse auswendig lernen, deswegen liebt Gott dich nicht mehr oder nicht weniger. Und drittens, es gibt nichts, das du tun kannst, dass Gott dich weniger liebt, als er es ohnehin tut. Ja, das ist ja die Botschaft der Bibel vom Anfang bis zum Schluss, dass egal was wir tun in unserem Leben, aus Gottes Perspektive kann nicht mal ein Mörder wie Mose sich für Gottes Pläne untauglich machen. Gottes Liebe gründet nicht in deiner Leistung, sondern allein in seiner Tat als dein Schöpfer und Heiland. Gott sagt darüber, stell dir einmal vor, kann auch eine Frau ihr Kind vergessen, das sie geboren hat? Und wenn sie es vergäße, so will ich doch nicht deiner vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Und wenn wir einmal in den Himmel kommen und diese gezeichneten Hände sehen, dann werden wir einmal begreifen und ganz verstehen können, wie sehr Gott uns liebt. Und darum realisiere deinen Wert vor Gott. Aber was hat das mit dem Arbeiten zu tun? Dazu ein zweiter Gedankenkreis, limitiere deine Arbeit. Als Teenager und Jugendlicher habe ich mich sehr stark in der überregionalen Bläserarbeit engagiert. Ich war jedes Jahr über vielleicht 15 Jahre bei Bläserrüstzeiten, habe dort viele, viele Jahre mitgearbeitet. Einer, der die Bläserarbeit unseres Bundeschristlicher Posaunenchöre ganz wesentlich geprägt hat, war der damalige Verbandsvorsteher Hans Lieb. Vielleicht kennen ihn manche, haben ihn manche gekannt. Hans Lieb war Malermeister und er hatte ein Geschäft. Er leitete den Posaunenchor in seiner Gemeinde und war eben darüber hinaus Verbandsvorsteher für den sogenannten Neckarverband. Das war eine geografische Region da in Württemberg und hat darüber hinaus noch viele, viele Funktionen und Positionen in diesem Bläserwerk wahrgenommen. Dieser Hans Lieb repräsentierte nicht nur in seinen Ämtern, sondern er war im Grunde genommen auf jeder Rüstzeit mit dabei. Wir hatten damals die Kaisersbach-Lehrwoche neu angefangen. Dort war er von A bis Z dabei. Dann war das Chorleiterseminar, wo an diesem Wochenende die Evelyn unterwegs ist. Und dann war die Lehrwoche Süd. Und Hans Lieb war immer dabei. Könnt ihr euch vorstellen, was es für einen Malermeister bedeutet, wenn er von vornherein mehrmals im Jahr sich für Bläserrüstzeiten freimacht, nicht als Teilnehmer, sondern wirklich als Mädchen für alles, so dass der Dirigent oder der Bundesposaunenwart die Hände frei hat und den Rücken frei hat. Erst heute begreife ich, was es bedeutet, wenn er zu Hause ein Baugerüst stehen lässt und dann zusammenklappt und wegfährt und vielleicht den Ärger der Kundschaft und vielleicht auch noch manchen anderen Ärger auf sich zieht. Hans Lieb hat für Gott getan, hat das für Gott getan, wo er gespürt hat, Gott braucht mich. Dafür musste er klare Entscheidungen fällen. Wie viele Stunden will ich realistisch arbeiten? So wie wir es vorhin gehört haben. Und da musste er dabei bleiben. Er muss Zeit planen für sich, für Gott, für seine Familie. Das sind neben der Arbeit wichtige Elemente des Lebens. Vor ungefähr 25 Jahren hat er bei unserem Elternhaus es außen renoviert, so eine Wärmedämmung gemacht und alles, was da so dazugehört. Und da haben wir uns mal von der Seite etwas kennengelernt. Und irgendwann, ich kann mich noch sehr gut erinnern, ist er morgens gekommen und dann hat er gefespert um 9 Uhr. Dann ist er ins Bad bei uns und kam nach einer halben Stunde im schwarzen Anzug raus und sagt, er kommt morgen wieder, er muss als Verbandsvorsteher irgendwo auf eine Beerdigung fahren und da dabei sein. Ja, was das bedeutet? Es ist bares Geld, was das diesen Mann gekostet hat. Aber er hat seine Arbeit limitiert für Gott. Hans Lieb war ein lebendiges Zeugnis für den Grundsatz, den uns Jesus empfiehlt. Wer sein Leben hergibt, um meinetwillen, der wird gewinnen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme das Kreuz auf sich, folge mir nach. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber verlöre sich selbst und seine Seele? Ein Witz, den ich schon mal erzählt habe, den manche kennen, aber er ist echt gut. Da kommt eine Frau, ganz aufgeregt, hab Pastor, sonntags nach der Kirche. Ich muss Ihnen sagen, immer wieder rufe ich Sie am Montag an und Sie sind nicht zu erreichen. Der Pastor, gute Frau, Montag ist mein Ruhetag. Ja, der Teufel hat auch keinen Ruhetag. Ja, sehen Sie, würde ich montags arbeiten, wäre ich ja gerade wieder Teufel. Ich arbeite manchmal montags. Die Bibel sagt im 2. Mosebuch, und das ist eine Regel. Sie sagt, 6 Tage sollst du arbeiten, 1 Tag sollst du ruhen. Die 10 Gebote sind so wie die Gebrauchsanweisung auf diesem Sportbogen. Und das 3. Gebot sagt, du brauchst Zeiten der Entspannung, du brauchst Zeiten, wo du Kraft auftankst, du brauchst Zeiten für Gott. Dass du Zeit für Gott und Zeit für dich einplanst, ist Gott so wichtig, wie die anderen Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Und darum limitiere deine Arbeit. In meiner Zeit, seit ich Pastor bin, habe ich oft Gemeindeglieder getroffen, die, was weiß ich, eine kleine Firma hatten oder einen Betrieb oder ein Geschäft und die geklagt haben, dass ihre Kinder sich nicht für das Weiterarbeiten und das Übernehmen dieses Betriebes bereit erklärt haben. Oft waren das richtig gehende Familiendramen, wo es handfesten Streit gab. Die Kinder sagten den Eltern, dass es ihnen überhaupt nicht einfallen würde, ein solches Leben führen zu wollen wie die Eltern. Das hatte mit der Pubertät nichts zu tun, sondern das war ein purer Realismus, weil sie ein ganzes Leben gemerkt haben, die haben zwar vielleicht viel Geld, aber sind bettelarm. Der Mensch hat nach biblischer Auffassung 3 Bestimmungen. Eine zur Beziehung zu Gott, eine zur Beziehung zur Gemeinschaft und die 3. Bestimmung ist die zur Arbeit. Und viele leben, als gäbe es nur diese 3. Bestimmung. Ich habe gerade vorher von dem Verbandsvorsteher Hans Lieb aus dem Bläserwerk erzählt. Er lebt mittlerweile nicht mehr und wir haben uns schon vor ungefähr 20 Jahren so aus den Augen verloren. Aber ich habe mitbekommen, dass sein Sohn das Geschäft weiterführt. Offensichtlich hat er die Art und Weise, wie seine Eltern das gemacht haben, nicht so abschreckend gefunden. Hans Lieb ist mir ein Vorbild, wie jemand diesen Dreiklang über unsere Bestimmung in einer guten biblischen Balance halten kann. Ich habe mit ihm über 10 Jahre zusammengearbeitet auf Freizeiten. Ich habe ihn nie mürrisch erlebt. Er ist nie angekommen und hat gesagt, oh, jetzt musste ich mich da freimachen und das ist sowieso das Letzte und hat dann irgendwie noch gedroht oder so, so wie es oft vorkommt. Er war das Herzstück dieses Verbandes. Der Mut, seine Arbeit zu limitieren, ließ ihn die Bestimmung finden, die Gott seinem Leben gegeben hat. Und damit du die Bestimmung auch finden kannst, darum limitiere deine Arbeit. Warum? Wozu? Ein letzter Gedankenkreis. Erfreu dich an dem, was du hast. Erfreu dich an dem, was du hast. Kann sich jemand so im Erfolgsstreben verlieren, dass er das Erreichte gar nicht genießen kann? Sicher, wir alle kennen solche Beispiele. Viele haben ein schönes Heim und können sich nicht daran freuen, weil sie entweder gar nie zu Hause sind, sondern in der Arbeit. Und wenn sie frei haben, dann fahren sie irgendwo hin, weil das ja scheinbar notwendig ist. Andere geraten in einen Strudel von Gedanken, die haben dieses oder jenes geschafft, ich muss mich anstrengen, dass ich das auch schaffe. Du schaust auf den Herrn X oder die Frau Y und vergisst ganz, dass der oder die vielleicht auf Pump lebt. Du kaufst dir unter Umständen Dinge, die du nicht wirklich brauchst, mit Geld, das du nicht wirklich hast, um irgendeinem Nachbarn oder irgendeiner Person zu imponieren, die du gar nicht magst. Ich habe etliche Leute auf ihrer letzten Wegstrecke begleitet. Ich habe eigentlich niemanden getroffen, der gesagt hat, hätte ich nur mehr gearbeitet. Aber ich habe eine Reihe Leute getroffen, die gesagt haben, hätte ich nur mehr Zeit mir auch für die Gemeinde oder für Gott genommen. Die plötzlich an einem Punkt waren, wo sie gemerkt haben, ich kann die Jacke nicht mehr ausziehen, die ich mir angezogen habe. Ich bin spirituell in einer Art und Weise geprägt, die mir jetzt auf der letzten Wegstrecke nicht hilft, die Kraft wirklich für mich zu mobilisieren und in Anspruch zu nehmen, von der ich ahne und weiß, dass sie der Glaube mir geben kann. Ich habe versäumt, dieses Feld zu bearbeiten. Das Sprichwort sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich habe noch keinen Leichenwagen gesehen, hinter dem ein Anhänger fuhr, der irgendwelche Reichtümer hinterhergezogen hat. Gott will nicht, dass du so lebst. Die Bibel sagt im Prediger, besser eine Hand voll mit Ruhe, als beide Fäuste voll mit Mühen und Haschen nach dem Wind. Ich muss an der Stelle an meine Oma denken. Die hatte ein großes Ziel, ihren Kindern und Enkeln viel zu hinterlassen. Sie war nicht reich, aber das war so eine fixe Idee, die sie hatte. Ihre Kinder und Enkel sollten einmal vor etwas stehen. In der Bahnhofstraße in Waiblingen gibt es eine Pommesbude, die macht unglaublich gute Bratwürste. Da haben sich ganze Generationen von Schülern sozialisiert und die gehen heute noch oft hin. Da trifft man alle möglichen Leute. Und irgendwann mal beim Sonntagnachmittag erzählt meine Oma, sie sei beim Arzt gewesen, sei auf die Bushaltestelle gelaufen und dann sei sie da vorbeigekommen und es hätte so gut gerochen und sie hätte so eine Lust verspürt, sich eine Bratwurst zu kaufen, aber sie hat gesagt, nein, da gehe ich vorbei. Gott will nicht, dass wir so leben. Gott will nicht, dass wir so leben. Der Prediger sagt, denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Auch du sollst die Gotteserfahrung machen. Er weidet dich auf grünen Auen und führe dich zum frischen Wasser. Du musst nicht freiwillig in der Wüste leben. Wenn dein Geld einmal zu Ende ist und du stirbst, das ist eigentlich das ideale Timing. Und darum erfreue dich wirklich an dem, was du hast. Wenn man Kinder ins Bett schickt, damit sie ausruhen, egal ob mittags oder abends, machen sie das nicht gern. Ausruhen müssen gilt als ein Zeichen von Unreife. Aber wenn wir darüber nachdenken, ist es klar, gerade andersherum wird ein Schuh draus. Fehlende Einsicht, ausruhen zu müssen, ist ein Zeichen von Unreife. So ist es auch bei uns Erwachsenen. Wenn du dir keine Zeit zum Ausruhen nimmst, heißt es nicht allein, dass du die 10 Gebote brichst. Es ist vor allem ein Zeichen von Unreife. Der Psalm 23 ist uns sehr vertraut im Wortlaut von Luther. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Wie ich mich vor 2 Jahren damit etwas intensiver beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, wörtlich heißt es, er lagert mich auf grünen Auen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal versucht hat, ein Schaf zu lagern. Das wird es wohl kaum freiwillig machen. Da muss man Gewalt anwenden. Wenn man nicht selber langsam tut im Leben, dann muss Gott einen lagern. Und das geht auch nicht ganz ohne Komplikationen. Immer wieder berichten mir Berufstätige, wie schwer es ihnen fällt, sich aufzuraffen und vielleicht in einen Hauskreis zu gehen oder zum Gottesdienst oder in eine Gemeindeveranstaltung. Aber dann sagen sie, und dann habe ich es doch gemacht und es hat mir so gut getan und es war wirklich eine gute Sache. Warum mache ich das nicht öfters? Oft ist es, gell, der Sinn unserer Zusammenkünfte, der Sinn, weswegen wir nächste Woche eine Bibelwoche haben, ist doch, dass ich die Möglichkeit habe, auch einmal einen Schritt zurückzutreten von meinem Leben, von meinem Arbeiten und das Ganze aus einem Abstand zu betrachten, um neue Übersicht zu gewinnen und neu zu sehen, wo sind die Punkte, wo ich ansetzen muss. Unter diesem Aspekt möchte ich euch ganz herzlich einladen für die Bibelwoche in der kommenden Woche, die nächsten Donnerstag beginnt. Vielleicht denkst du, ich habe keine Zeit, vielleicht denkst du, es ist so viel in der Gemeinde los, jetzt kommt es auch noch dazu. Vielleicht gibt dir Gott an diesen Abenden einen ganz wichtigen Impuls, der dich weiterbringt. Wir haben es in den letzten Jahren erlebt, dass in unseren Gottesdiensten Menschen plötzlich verändert worden sind. Vielleicht kennst du Leute in deinem Bekanntenkreis, die sich in einem Kreis drehen. Vielleicht wäre es gut, du bringst sie einmal hierher mit. Sie haben die Möglichkeit, einmal vor dieser Folie ihr Leben zu betrachten. Jesus hilft uns, das rechte Maß und Tempo fürs Leben zu finden. Und es ist wichtig, dass wir seinen Frieden gegen den Druck und den Ehrgeiz austauschen. Jesus sagt das und bietet das an in einem Wort, das sich ganz in dieses Hirtenbild einfügt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das wünsche ich uns, dass wir das schaffen, wenn das neue Jahr jetzt beginnt und an vielen Stellen viel von uns verlangt wird, dass wir in all dem Punkte der Ruhe und des Friedens finden. Lasst uns darum beten. Wir neigen uns dazu. Treuer und barmherziger Gott, ich möchte dir ganz herzlich danken für dieses Wissen, dass du ein gutes Leben für uns geplant hast, dass wir uns unseren Wert nicht selber erkämpfen müssen, dass wir von vornherein einen Wert haben, dass ein Plan für unser Leben da ist, dass es einen Sinn hat und dass wir unser Augenmerk darauf richten können, diesen Sinn zu erkennen und zu tun. Herr, manche sind unter uns, die sind arbeitssuchend und wir spüren an ihnen, was es bedeutet, wenn jemand nicht arbeiten kann. Ich möchte dich bitten, dass du sie begleitest, solange bis sie eine Arbeit gefunden haben und dass du ihnen eine Arbeit schenkst und ihnen hilfst, dass sie dort bleiben können. Herr, mach uns, die wir Arbeit haben, dankbar und froh, dass wir Arbeit haben. Mach du uns willig, sie zu tun, weil wir wissen, was es bedeutet, wenn wir keine haben. Herr, unter uns sind aber auch Menschen, die Arbeit krank gemacht hat oder die spüren, dass die Arbeit sie krank macht, dass sie nicht gut tut, dass vielleicht ein Betriebsklima herrscht, das einen kaputt macht, möchte ich bitten, dass du ihnen Kraft gibst, es auszuhalten, dass du ihnen Klarheit gibst, wo Grenzen erreicht werden, wo sie vielleicht etwas verändern müssen in ihrem Arbeiten oder in ihrem Leben, um aus diesen Teufelskreisen herauszukommen. Herr, manche verlieren sich auch im Arbeiten. Möchte ich bitten, dass du sie davor bewahrst, ihren Lebenswert in der Arbeit, in Leistung und Erfolg zu definieren, sondern dass sie tatsächlich realisieren können, dass du ihnen von vornherein einen Wert gegeben hast. Vater im Himmel, es ist nicht leicht, diese Bestimmung zur Arbeit recht zu leben. Wir können an vielen Stellen Fehler machen. Herr, vergib du uns und bring du uns zurecht. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir auch dieses Lebensfeld verantwortlich und gut vor dir bewältigen. Amen. Komm,